Herzlich willkommen beim Podcast des Lehrer- und Erzieher-Ermutigungstreffens. Sie finden uns im Internet auf der Seite lehrerermutigungstreffen.de. Dort finden Sie alle Informationen rund um das LED, zum Beispiel zu Veranstaltungen, Empfehlungen sowie Materialien. Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Hören der heutigen Ausgabe des Podcasts. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge der zweiten Staffel des LED-Podcasts. Hallo Hartmut.
Hallo Christoph.
Es sind Sommerferien. Wir sitzen hier vor eurem Urlaub. Es ist Anfang August.
30 Grad.
Genau. Wir strahlen die Folge aber erst Ende August aus. Und bevor wir zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts kommen, möchte ich einfach nochmal kurz ein Stück weit zurückschauen auf die letzte Podcast-Folge. Und da haben wir über Aufmerksamkeit gesprochen. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass Gebet nicht nur Reden ist, sondern vor allem auch Hören. Ja, und eben Gebet als Aufmerksamkeit, wachsam sein, darauf zu achten, was Gott gerade tun will oder sagen möchte. Und dass es darum geht, zu lernen, mehr und mehr mit dieser Haltung der Aufmerksamkeit, des Bewusstseins, der Präsenz Gottes durch den Tag zu gehen. Und dann hatten wir eben auch wieder den Schäfer Bouffier und die Geschichte vom Mann, der die Bäume pflanzte, aufgegriffen. Und dass er sich eben als Vorbereitung des nächsten Tages immer wieder hinsetzt abends und das Saatgut ausgelesen hat und dadurch eben einen vollen Beutel hatte, gefüllt mit guten Eicheln, bevor er morgens dann losging. Und das ist, finde ich, schon ein großes Geheimnis. Jesus verwendet dieses Bild ja auch öfter mit diesem Samenkorn, ja, das aufgeht und reiche Frucht bringt. Ja, spricht dann darüber über das Reich Gottes auch, das Senfkorn. Und zu diesem Thema habe ich dir heute was mitgebracht, Hartmut.
Oh.
Nämlich ein Bild. Wir wollten den Podcast ja schon vor ein paar Tagen aufnehmen. Da hätte ich sozusagen es wirklich echt mitgebracht. Aber da es so heiß war, konnte ich diese Tomate nicht mehr länger am Stock lassen. Magst du mal kurz beschreiben, was du siehst?
Also das ist eine ganz außergewöhnliche Tomate. Ich sehe, sie ist wahnsinnig groß und schwer. Mhm. Kann das sein? Ein Kilo?
Ja, also 1025,5 Gramm auf der Waage.
Und vor allem die Form sieht aus wie ein Herz. Oh. Krass, oder?
Mhm. Ja,
das stimmt. Wunderschön, wie ein Herz.
Mhm. Ja, und siehst du, was hier davor liegt, vorne dran?
Nee, das kann ich nicht erkennen. Das
ist ein ganz kleiner Punkt.
Eine Münze?
Nee, das ist das Samenkorn.
Echt?
Dazu. So winzig klein, dass man es kaum sieht.
Das ist ein Samenkorn von einer Tomate.
Genau, also sozusagen von der Vorgängergeneration dieser Tomate.
Interessant.
Genau. Und dazu gibt es natürlich eine Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Nämlich die allererste Generation dieser Tomate war 2018. Und da war es so, dass ich beim Pikieren dieser Tomate einen Fehler gemacht habe. Nämlich, da war so eine ganze, also da sind die Pflänzchen ja noch ganz, ganz klein. Und ja, ich habe die Wurzeln abgebrochen und wollte dieses kleine Pflänzchen eigentlich wegschmeißen. Ja. Aber der Jason kam, ja, und irgendwie hat er ein Händchen für Tomaten und hat gesagt: Papa, lass es uns trotzdem probieren. Lass uns die Tomatenpflanze, dieses kleine Pflänzchen, das schon so verletzt war, trotzdem einpflanzen. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und es wurde die Pflanze mit den allergrößten Früchten.
Wahnsinn.
Ja. Und haben wir gesagt, dann nehmen wir von genau dieser Pflanze eben wieder Samen. Und seitdem pflanzen wir eben diese Pflanze, also Samenkörner immer wieder neuen ein. Und wie gesagt, diese Woche haben wir ganz viel geerntet. Und insbesondere eben diese, also ich glaube, das ist die Tomate, die am größten sein wird von diesem Jahr, über ein Kilo. Und die sind so lecker. Und von der nehmen wir dann wieder Samen und im nächsten Jahr pflanzen wir sie wieder ein. Wir wissen immer, ja, das war die Pflanze, die der Jason damals gerettet hat, die die Wurzeln verloren hatte und die bringt so reiche Frucht.
Das heißt, über mehrere Generationen eigentlich jetzt schon.
Ganz genau.
Wahnsinn, mhm. Was für ein schönes Bild.
Mhm. Ja, das stimmt. Und das Bild macht mir auch immer wieder so Mut, gerade in schweren Zeiten. Ja, mhm. Ja, vielleicht auch in Zeiten, wo man denkt, oh, mir werden irgendwie der Boden unter den Füßen weggezogen oder so. Und dann zu wissen und darauf zu vertrauen, ja, vielleicht wird Gott eines Tages, vielleicht auch gerade durch die schweren Zeiten, dann was Wunderschönes später draus werden lassen, was ich jetzt noch gar nicht ahne. Aber Hartmut, lass uns vielleicht an dieser Stelle kurz zurückblicken auf unser Jubiläums-Lett. Wir haben ja am 23.07. 20 Jahre Lehrerermutigungstreffen gefeiert, hier in der Nähe, nämlich in Bühlen. Und ich fand, es war wirklich ein sehr ermutigender Tag.
Das war ganz, ganz super ermutigend. Also ich habe auch nur tolles Feedback gekriegt von diesem Tag, vor allem über das Morgencafé, was du ja moderiert hast.
War deine Idee oder Beates Idee?
Ja, aber das ist einfach ein ganz neues Format gewesen, was bei den Leuten ganz toll ankam. Sie kamen ins Gespräch, es war wertschätzend, es waren verschiedene Aspekte des Lehrerseins und das war einfach rundum gelungen, ja. Mhm. Und das sollten wir öfter machen.
Ja, ist vielleicht ein Format, das wir irgendwie ausbauen könnten.
Ja. Das war der Tenor von den allermeisten.
Mhm. Ja. Beten ohne Unterlass. Unser Thema für heute. Ist, finde ich, ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist, aber auch enorm schwer, ohne Unterlass zu beten. Geht es überhaupt?
Ja, es kann ja nicht gemeint sein, dass wir reden ohne Unterlass. Mhm. Ich zitiere vielleicht nochmal die Theresa.
Ja.
Die sagt dazu was ganz Tolles. Die sagt über das innere Gebet, und das ist ja eigentlich dieses Beten ohne Unterlass. Es ist ein Verweilen bei einem Freund, mit dem ich gerne und oft zusammenkomme, weil ich weiß, dass er mich liebt und weil er sich meine Gegenwart so sehr wünscht. Mhm. Das ist es eigentlich, gell? Und dazu wollen wir ermutigen, einzelne Multiplikatoren selber in der Gegenwart Gottes zu leben und das dann zu multiplizieren.
Mm, ja, und du hattest in deiner Predigt da über Paulus gesprochen. Ja, und das fand ich ja ganz was ganz Zentrales. Ja, eben, ja, woher Paulus ja, seinen Mut nimmt, seine Freude, seine Zuversicht in wirklich schweren Zeiten.
Magst du die Stelle mal vorlesen?
Mhm. Ja, also es geht hier um die Stelle in 2. Timotheus 2, 1 bis 2. Und da heißt es, und da schreibt eben Paulus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren.
Ja, man muss ja bedenken, dass Paulus diesen Brief während seiner zweiten Gefangenschaft geschrieben hat, aus dem Gefängnis in Rom, so circa 65 nach Christus. Und diese zweite Gefangenschaft, die war ja eigentlich viel schlimmer als die erste, weil er nämlich wusste, dass er kurz darauf den Märtyrertod sterben würde. Das steht übrigens in 2. Tim 4, lese es vielleicht gerade mal vor. Da sagt er, und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Nun liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird. An jedem Tag, nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Und dann muss man auch bedenken, dass der Paulus ja von allen Menschen im Stich gelassen wurde, ja, wo es heißt in 2. Tim 1, 15, und du weißt dies, alle, die in Asien sind, sie haben sich vor mir abgewandt. Also er wurde sozusagen im Stich gelassen von allen. Und diese Sorge um die Gemeinde in Asien, die er ja gepflanzt hatte und um die er ja auch Geburtswehen erlitten hatte, um die er im Gebet gekämpft hatte. Und wie wird es denn mit den Gemeinden weitergehen? Und diese Sorge, der hat ihn umgetrieben, mehr als eigentlich sein eigenes Schicksal. Und hat sich gefragt, war das alles umsonst? Und in diese Situation hinein hat er an sein geistliches Kind Timotheus geschrieben, diesen Abschiedsbrief, mit dem er diese Sorge um die Gemeinden teilt. Wir haben also das geistliche Testament von Paulus vor uns liegen, also diese letzten Worte, das Konzentrat, das Herzblut dessen, was ihm sozusagen wichtig ist.
Und ja, was würdest du sagen, was hat Paulus denn mit Gott erlebt, dass er trotz eben dieser vielen Entmutigungen, ja, im Gefängnis letztendlich und von Menschen verlassen zu werden, enttäuscht zu werden und so weiter, eben nicht entmutigt wurde, sondern absolut sicher war, dass das, was Gott ihm versprochen hat, eben kommt und Gott dazu steht zu seiner Zeit.
Also ich denke, die Antwort, dieses Geheimnis liegt im Vers 1. Und diesen Vers 1 habe ich lange überlesen. Da heißt es ja, du nun, mein geistliches Kind Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark, wörtlich, en dynamo, erstarke in der Gnade, steht im Präsens. Das heißt, ich bin schwach, aber ich werde stark immer wieder neu. Jeden Morgen neu. Und ich finde es so spannend, dieses Wort Gnade, Spanisch, also ich kann kein Spanisch, Christoph, aber man weiß nicht, ob ich es richtig ausspricht, gracia. Im Spanischen hat dieses Wort einen Aspekt, den man im Deutschen ganz schwer übersetzen kann. Also der Johannes von Kreuz, da übersetzt es mit Liebreiz, Wohlgefallen. Also wenn Gott einem Menschen seine Gnade schenkt, dann bedeutet das zugleich, dass er diesen Menschen immer mehr mit seiner eigenen göttlichen Schönheit, mit seiner göttlichen Herrlichkeit begleitet, ja, ihn verwandelt und diesen Menschen nach und nach sich gleichgestalten möchte.
Aber wie geht das vor sich?
Das ist eine spannende Frage. da ist dieser eine Vers, kann sich erinnern an dieses Bild, was die Melanie gemalt hat von dem Auge.
Ja.
Das ist ja ein Vers in 1. Mose 16,3. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und da ist dieses Bild von diesem Auge auch im Buch drin. Ja, das haben wir da genommen. Und das finde ich ganz zentral. Das ist der Wendepunkt im Leben eines Menschen. Das ist genau der Moment, dieser Augenblick, schönes Wortspiel, dieser Augenblick, in dem du siehst, indem du bemerkst, dass Gott dich anschaut, dass er dich schon immer angeschaut hat und vor allem, dass er dich so liebevoll anschaut. Und dadurch ändert sich alles.
Ist das vielleicht das Geheimnis zu Gebet ohne Unterlass? Ich lasse mich anschauen von Gottes liebevollem Blick und gehe in Einheit mit ihm durch den Tag.
Genau. Wenn wir ihn anschauen, sozusagen lassen wir diese göttliche Liebe in uns einströmen. Lassen wir diese göttliche Gnade, diesen Liebreiz, dieses Wohlgefallen in uns einströmen. Und dadurch bekommen wir Gracia, Liebreiz. Nicht, weil wir etwas leisten, sondern weil wir uns anschauen, weil wir uns lieben lassen, weil wir uns unter diesen schönmachenden Liebesblick stellen.
Das finde ich ist schon ein großer Unterschied zu diesem ich muss beten, ich muss dranbleiben, ich muss, sondern es hat ja was ich möchte. Ich möchte in dieser Gemeinschaft mit Gott sein und bleiben.
Es geht um dieses Leben aus der Fülle. Und das erinnert mich an Johannes 1,16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Ein Geschenk, das wir ständig annehmen, immer wieder annehmen und damit jeden Tag glücklich leben sollen. Es geht nicht um irgendeine Disziplin, keine guten Vorsätze, die verändern mich nicht, das kann ich nicht, das bringt mich nicht voran. Da habe ich mal gelesen, diesen Satz, nur wer sich zu etwas Größerem hingezogen fühlt, berufen fühlt, der kann um des Größeren willen das Geringere lassen. Weil eins ist klar, irgendwelche dogmatischen Aussagen oder Erklärungen von anderen, die helfen uns nicht weiter. Ich finde, wir brauchen eigene existenzielle Erfahrungen dieser Gegenwart und dieser Liebe Gottes. Hm. Und zwar, wir brauchen sie aus erster Hand, aus eigener Erfahrung, ja, um seine Liebe zu uns glauben zu können. Und unsere Seele, die strebt danach, eben diese Fülle zu haben, voll zu sein.
Genau, und ich finde, diese Sehnsucht, die kommt bei mir in den Sommerferien immer besonders raus. Einfach die Sehnsucht nach einem Ort oder einer Zeit, in der alles gut und heil ist. Ja, ich glaube, das steckt ganz, ganz tief in uns drin. Ja, und ich glaube, das ist für mich persönlich auch einer der größten Gründe dafür, dass ich die Gewissheit habe, dass wir eigentlich tief im Herzen an einen Ort gehören, der nicht so unvollkommen ist wie unsere Erde hier. Und nach den Sommerferien geht es mir oft so, dass ich enttäuscht bin, dass diese Sehnsucht nicht bleibend gestillt wurde. Weil eine Jahreszeit oder ein Urlaub, auch wenn er noch so schön ist, ist letztendlich dazu nicht in der Lage. Ja, und ich finde, dazu hast du was sehr Schönes geschrieben in Herzblut auf der Seite 227.
Soll ich es mal vorlesen?
Sehr gern.
Also wenn das ist, was du meinst, wir spüren in uns eine Sehnsucht nach Vollkommenheit, nach Ewigkeit, nach bedingungsloser Liebe, die es in dieser Welt nicht gibt.
Genau.
Da hat ja Spurgeon diesen wunderbaren Satz gesagt, wenn wir in uns ein Bedürfnis, eine Sehnsucht entdecken, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, können wir dann daraus nicht auch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind?
Ganz genau. Das ist genau der Punkt. Ja, das sagt Spurgeon, genau das, was ich auch so tief in diesen Momenten in mir drin empfinde. Und ich finde, so schön ist, wie du dann eben weiterschreibst, ja, du kannst dich von dieser Sehnsucht in dir verunsichern lassen, das ist eine Möglichkeit. Du kannst sie aber auch dankbar als ein Wink Gottes in deiner Seele annehmen, als ein Versprechen, dass Gott uns eines Tages in die ewige Gemeinschaft mit ihm zurückführen wird, wo diese Sehnsucht vollkommen gestillt wird. Und letztendlich ist es doch das, die Leere und diese Sehnsucht kann eigentlich nur von Gott persönlich gestillt werden.
Aber dazu muss ich diese Leere erstmal zulassen.
Mhm.
Und ja, da gibt es einen interessanten Ausdruck, Christoph, den habe ich vor kurzem gelesen bei den alten Glaubensvätern, lateinisch Horror Vacui. Das heißt eigentlich dieser Horror vor dem Vakuum, vor der Leere, vor der Stille. Oder es geht uns ja auch so, du sitzt im Wartezimmer und dann?
Handy, Magazin, irgendwas, damit ich irgendwas zum Ablenken habe.
Es ist der Hammer, oder? Wir können diese Leere nicht ertragen, diese Mediengier, dieses, wir müssen unsere Seele immer mit irgendwas füllen. Und Johannes Hartl hat da einen guten Satz gesagt. Der nicht an Stille und Ruhe gewöhnte Geist sucht sich oft Ablenkungen, unter denen er leidet.
Ganz genau.
Das fand ich total spannend, ja. Wir sind nicht an diese Stille, an diese Ruhe gewöhnt und deswegen suchen wir uns Ablenkungen. Mhm. Und wir leiden darunter. Und die Bibel und die alten Glaubensväter, die haben uns in allen Jahrhunderten gelehrt, wenn wir Gott begegnen, dann müssen wir leer werden. Dann müssen wir Raum schaffen. Und es geht darum, dieses Vakuum, diese Leere, das auszuhalten, ja, und in diese Leere möchte dann Gott gerne einströmen mit seinem Glauben, mit seiner Hoffnung, mit seiner Liebe.
Ja, wie es in Psalm 46, Vers 11 steht, sei stille, werde leer und erkenne, dass ich Gott bin.
Genau, da heißt es doch, lernt, leer zu werden von allen Dingen und ihr werdet erkennen, dass ich Gott bin. Und wir entscheiden, was unsere Seele erfüllt, ob wir jetzt weltliche Dinge reinfüllen oder ob wir uns von Gott füllen lassen.
Ja. Ja, und es ist, glaube ich, jetzt in den Sommerferien eine sehr gute Zeit, um das einzuüben, wirklich innerlich leer zu werden, um uns füllen lassen zu können.
Weißt du eigentlich, dass Sommerferien auf Französisch Vacances heißt?
Ja. auf Englisch heißt es Vacation.
Ah, ähnlich. Mhm. Ja. Und dieses Vacances finde ich total spannend. Da steckt das Wort, lateinische Wort, vakant drin. Mhm. Also wenn eine Stelle unbesetzt
genau, dann
ist.
Ist so vakant.
Ist so vakant, genau. Und es geht also darum, alles, was nicht zu Gott passt, zu evakuieren, sozusagen, ja, rauszuwerfen, leere Stellen zu schaffen in meinem Herzen, um mich dann ganz neu mit Gott füllen zu lassen, zu erleben, wie er mich ganz neu mit Heiligem Geist erfüllt, in mich einströmt. Und ich denke, das ist so schön, das kann in den Ferien passieren, in den Vacances, wenn wir das zulassen, ja, und nicht die Ferien wieder vollpacken mit allem Möglichen, sondern wirklich leer, stille, ruhig werden und dann warten, dass er kommt.
Genau, und ich glaube, das ist für jeden auch ganz individuell, wie Gott uns dann begegnen kann. Vielleicht zum Schluss noch eine kurze Empfehlung, passt vielleicht auch in die Zeit rein. Wer vielleicht von euch John Eldred kennt, Organisation oder um John Eldred rum, haben eine App erstellt, die heißt One Minute Pause. Da geht es eigentlich darum, im Alltag so mal eine Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten einfach eben für Gott sich Zeit zu nehmen, um vielleicht wieder reinzukommen. Ja, um dann im Gebet auch bleiben zu können, ja. Und hier geht es auch sehr stark eben um diese Einheit mit Gott, dieses Einssein, wie es in Johannes 17 eben steht. Und in dieser App finden sich auch 30 Days to Resilient, also eben resilient zu sein, ja, und so ein 30 Tage, eigentlich Schritt für Schritt so, Gebete mit Musik unterlegt und so weiter. Ist natürlich alles auf Englisch, aber wer möchte, kann da auch mal reinschauen. Wir sind am Ende des Podcasts. Wir wünschen euch eine leere und gleichzeitig erfüllte Zeit. Wirklich Wochen, in denen ihr Gott begegnet, euch wieder erneuern lasst für die vielen, vielen Aufgaben, die danach dann wieder kommen. Alles Liebe von uns aus dem Podcast-Studio und bis bald.